Podcast, der Podcast für Castrop Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen, ja, zum Podcast, also dem Podcast der Ruhrnachrichten für Castrop Rauxel über und natürlich auch aus Castrop Rauxel. Heute ist Freitag, der 20. Februar 2026 und das hier ist Episode 204. Ich bin Tobias Weckenbrock, freue mich total, dass auch ihr wieder mit dabei seid und ich verrate euch jetzt mal ein Geheimnis. Die Aufnahme des Podcasts und ihn hinterher auch noch selbst zu hören, ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen in der ganzen Woche. Ansonsten bin ich viel als Reporter in Castrop Rauxel unterwegs, aber ich liebe es, den Podcast zu machen. Ich hoffe, das hört man auch ein bisschen raus. Ich habe ganz am Ende dieser Episode auch jemanden, der total gerne unseren Podcast hört. Und da war ich ganz besonders begeistert, als ich in der vergangenen Woche Hildegard Koch traf, denn sie ist wahrscheinlich unsere älteste regelmäßige Podcast-Hörerin und daran merkt man, der Podcast ist für alle Generationen. Mit mir im Studio sind heute meine Kollegen Jonas Weiland, Theve Schäfer und Lars Biermann und mit denen spreche ich über verschiedene Themen, unter anderem über eine Frau aus Castrop Rauxel, die als Mütterpflegerin arbeitet. Das ist ein Beruf, den viele gar nicht so genau kennen. Ich, ehrlich gesagt, hatte davon auch noch nichts gehört. Dahinter steckt aber vor allem eine sehr persönliche Geschichte. Sie hat nämlich selbst sehr schwere Zeiten durchlebt, unter anderem einen Hirntumor. Und das in einer Zeit, wo sie selbst gerade Kinder bekommen hatte. Wie sie das geprägt hat und warum sie heute anderen Familien in solchen Ausnahmesituationen hilft, das erzählt uns Theve. Außerdem geht es um einen bekannten Castrop-Rauxler, nämlich den Entertainer und neuerdings auch Standesbeamten Jörg Schlösser. Er spricht ganz offen darüber, wie eine Abnehmspritze jetzt sein Leben verändert hat. Mit Jonas, der ihn getroffen hat, habe ich mich darüber unterhalten. Und außerdem ist Lars vom Sport mit dabei. Am Wochenende rollt nämlich wieder der Ball in den Kreisligen, Bezirksligen, Westfalenliga und Co. Das heißt, der Spielbetrieb geht weiter und wir schauen zusammen in alle relevanten Ligen für Castrop Rauxler Clubs. Wer kann da noch oben angreifen? Wer muss um den Klassenerhalt zittern? Welche Liga stellt sich gerade als einigermaßen Schrottliga dar? Und wo lohnt es sich in den nächsten Wochen besonders genau hinzusehen? Das verrät uns Lars. Vorher gibt es aber wie immer unsere Kurznachrichten, also den kompakten Überblick über alles, was diese Woche in Castrop Rauxel sonst noch wichtig war. T-Dox. Nach dem Großbrand im August 2025 kehrt der Fachmarkt für, naja, Heimtextilien und Co. an die Siemensstraße zurück. Jetzt steht endlich auch der Termin fest. Am Donnerstag, 16. April, soll die Filiale wieder eröffnen. Das dann nach 8,5 Monaten Sanierung. Da laufen jetzt noch die letzten Arbeiten im Markt. Vieles soll so bleiben, wie es vor dem Feuer war. Das Konzept ändert sich also nicht grundlegend. Neu sind aber unter anderem Bodenbeläge und Teile der Einrichtung. Auch das Team, das da gearbeitet hat, kehrt nach Angaben des Unternehmens fast komplett zurück. Die 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren zwischenzeitlich dann in anderen Filialen im Einsatz. Sie würden sich auf die Rückkehr auf jeden Fall sehr freuen und wahrscheinlich auch viele der Kunden, denn mit dem Hammer am Westring Center und mit dem Hagebaumarkt am Westring haben ja zwei Märkte zuletzt den Markt in Castrop Rauxel verlassen. Das heißt also, da gibt es auf jeden Fall einen Bedarf für Dinge aus dem Renovierungsbereich. Höhle der Löwen. Ein Gründer aus Castrop Rauxel hat es jetzt ins bundesweite Fernsehen in die Sendung Höhle der Löwen bei Vox geschafft. Und das ist Heinz von Gersum, der mit seiner Erfindung Bierbommel in der Show dort zu sehen sein wird. Beim Bierbommel handelt es sich um einen wiederverwendbaren Träger für Stadionbierbecher. Die Idee bei ihm entstand aus Frust über Müll, den es im Stadion gibt, besonders über die vielen Pappträger, die da so rumliegen, vor allem nach einem Fußballspiel. Von Gersum entwickelte in seiner Garage, also einen ersten Prototypen, hat inzwischen auch eine GmbH gegründet und in der Show bietet er jetzt 30% Unternehmensanteile für 60.000 Euro an. Ob er damit erfolgreich ist, das sehen wir am Montagabend um 20.15 Uhr auf Vox. Wir haben ihn jetzt aber schon mal vorgestellt und auch seine Idee Und mehr dazu findet ihr auf ruhrnachrichten.de/Kastrop. Lebensmittelretterschrank. Kastrop Rauxel bekommt einen zweiten solchen. Nach dem Marcel-Kallo-Haus gibt es jetzt auch noch Naschimo am Agora-Kulturzentrum in Ickern-End. Das Prinzip ist relativ einfach. Lebensmittel teilen, statt sie wegzuwerfen. Wer überschüssige, noch gute Produkte hat, kann sie reinstellen in den Schrank und wer etwas braucht, der darf sich dann einfach kostenfrei bedienen. Damit das alles sicher bleibt und es nicht die Probleme gibt, die das Marcel-Kallo-Haus zwischenzeitlich hatte, gibt es für die Verwendung klare Regeln, dass man zum Beispiel keine Lebensmittel reinstellen darf, die selbst gemacht sind oder ein Verfallsdatum haben, das schon weit in der Vergangenheit liegt. Brückenabriss. An der Viktorstraße zwischen Rauxel und Bladenhorst wird gebaut. Jetzt erstmal kommen da Bäume weg. Später wird dort eine Wasserleitung von Gelsenwasser erneuert und zwar wird sie provisorisch anders geführt. Bislang läuft sie nämlich unterhalb der Brücke über den Deininghauser Bach an der Stelle. Und diese Brücke, das ist jetzt das Problem oder der Kern des Problems, wird neu gebaut. Sie wird abgerissen, die Emscher Genossenschaft hat diesen Abriss bestätigt und muss neu gebaut werden, weil Stahlträger im Innern nicht mehr standfest und haltbar genug sind. Die Brücke ist schon etwas älter, sie stammt aus dem Jahr 1961 und muss also neu gemacht werden. Wann dieser Brückenneubau kommt, ist noch nicht ganz klar. Die Emscher Genossenschaft spricht so von einem Zeitraum so 2027 oder 28. Aber damit das schon mal vorbereitet ist und die Wasserleitung nicht mehr drunter her verläuft, fängt Gelsenwasser jetzt schon mit Arbeiten ab. Dafür, und das ist jetzt Hintergrund der Mitteilung an dieser Stelle, werden dort zurzeit Büsche und Sträucher gerodet, denn bald beginnt die Brutschutzzeit. Im März darf also nicht mehr so großflächig gerodet werden. Darum laufen da jetzt die Rodungsarbeiten und bis Mitte dieses Jahres soll das mit der provisorischen Wasserleitung dann schon abgeschlossen sein. Fuhrpark. Der ehemalige EUV städtische Fuhrpark, wo zuletzt noch der Bauhof untergebracht war, an der Herner Straße bzw. zwischen Herner Straße, Bladenhorster Straße und Schlenke Straße, wird abgerissen. Endlich. Es ist wohl das größte und bekannteste Gammelgelände in der ganzen Stadt und so altstadtnah, dass es sich quasi anbietet, dort eigentlich Siedlungsbau zu machen, also Wohnbebauung. Das soll eigentlich auch schon seit über 20 Jahren so sein. Man sprach damals immer von einer nachhaltigen Siedlung, die da errichtet werden sollte. Aber das Problem war immer, vorher musste ein Abriss stehen. Und dieser Abriss, der hat jetzt in dieser Woche begonnen. Ein Bagger hat angefangen, an den alten Garagenbaracken, Dinge rauszunehmen, die möglicherweise getrennt entsorgt werden müssen. Und das sind die Vorboten des Abrisses. Das hat uns gegenüber die Stadt Kastrop-Rauxel bestätigt. Im Doppelhaushalt fürs Jahr 2025 und 26, also auch das laufende, waren 1,24 Millionen Euro eingeplant für den Abriss und der hat jetzt begonnen und damit sehen wir, endlich kommt da mal Bewegung in die Sache. Ganz besonders bemüht darum war schon immer der Ratsherr der CDU, Michael Schneider, der hier seinen Wahlkreis hat und der sich sehr oft mit Anwohnern vor Ort getroffen hat, die sich immer wieder beschwert haben, dass in den Baracken jemand rumhaust, dass die Baracken einsturzgefährdet sind und dass es da öfter auch mal zu Brandeinsätzen und Schwierigkeiten mit Vermüllung gekommen ist. Das ist jetzt hoffentlich damit ein für alle Mal beendet. Bei dem Thema, das Teve diese Woche mitgebracht hat, da bin ich wirklich hellhörig geworden. Also ich habe schon vieles gehört. Ich habe von Kinderpfleger gehört, von Senioren- oder Altenpflege, von Tierpflege, aber von Mutterpflege habe ich wirklich noch nicht gehört. Moin Teve.
Moin Tobias.
Also lass uns mal über Mütterpflege sprechen. Worum handelt es sich da oder was ist das?
Also du kannst das praktisch beantragen wie so eine Haushaltshilfe. Und dann kommt jemand zu dir nach Hause in deine Familie und unterstützt dich und deine Familie vor und nach der Geburt. Darum geht es im Wesentlichen. Also es hat nichts mit Hebammen sein zu tun, also bei der Geburt helfen, sondern bei der Vorbereitung auf die Geburt und im Alltag danach. Das kann ganz verschiedene Tätigkeiten umfassen. Also im Haushalt zu helfen, Einkäufe mit zu erledigen, begleitende Gespräche zu führen, aber auch eben Sachen, die auf Mütter beziehungsweise Kleinkinder spezialisiert sind, so wie die Zubereitung von Mahlzeiten für Mutter und Kind, die Unterstützung bei behördlichen Themen, die damit zu tun haben, oder auch im Stillprozess und bei der Babypflege zu helfen. Und das Entscheidende dabei bei dem ganzen Konzept ist, dass du eben entlastet wirst. Wenn du ein kleines Kind hast und ja im Alltag es vielleicht nicht so leicht hast, es hat ja jetzt zum Beispiel nicht mehr jeder Oma und Opa irgendwie in der Gegend, die dann bei Bedarf auch mal unterstützen können, wenn du gerade einfach nicht mehr kannst, weil du, ja, es kann ja auch nur sein, dass irgendwelche zusätzlichen Faktoren dazu kommen. Weiß ich nicht, der Vater vom Kind hat sich auch noch ein Bein gebrochen und dann bist du ziemlich aufgeschmissen. Und in solchen Situationen kann eine Mutterpflege wohl hilfreich sein.
So, und du hast dich mit so einer Person getroffen, die das macht, oder wie kamst du auf dieses Thema?
Wir haben einen Artikel gelesen über Sabina Rosenkiewicz im Stadtmagazin und da stand drin, dass sie das eben macht, dass sie in der Ausbildung zur Mütterpflegerin ist. Was ich da aber auch noch sehr, sehr interessant fand, ist, dass sie früher was ganz anderes gemacht hat, nämlich im Außendienst gearbeitet hat und dann erst jetzt mit, jetzt ist sie 38, also ja, nachdem sie schon eine erste Karriere quasi gestartet hatte, voll umgeschwenkt ist und ein Hirntumor soll dabei auch noch eine Rolle gespielt haben. Das also wusste ich jetzt schon vorher und habe mich jetzt mit Sabina getroffen.
Das heißt, sie selbst war erkrankt an einem Hirntumor und da hat sich für sie das Leben auf den Kopf gestellt oder was steckt dahinter?
Mehrere Schicksalsschläge sind so nacheinander zusammengekommen und das hat alles dazu beigetragen, dass es am Ende zu dieser Entscheidung gekommen ist. Also sie ist mit ihren Eltern als kleines Kind erstmal aus Polen nach Deutschland gekommen und das war eine ganz einfache Familie. Also ihre Eltern immer ganz normal gearbeitet und so und sie hat dann immer so dieses Arbeiten, nicht nach Hilfe fragen, alles alleine erledigen so und auch ein bisschen Prestige sich erarbeiten über die Karriere, hatte sie so im Vordergrund gesehen. Und sie und ihr Mann haben 2019 ihr erstes Kind bekommen. Und diese Erfahrung im Krankenhaus soll sehr, sehr traumatisch für Sabina gewesen sein. Das hat dann so einen richtigen Schnitt im Leben quasi dargestellt für sie. Sie sagt, die Erfahrung sei sehr gewaltvoll gewesen.
Wo
und das
war sie denn im Krankenhaus?
Hat sie das auch erzählt? Nicht so gehandelt, wie sie es aus ihrer Sicht hätte handeln sollen.
Okay.
Sie hat das jetzt nicht genau benannt und es soll auch nicht in diesem Artikel darum gehen, ob oder wer da jetzt wirklich was falsch gemacht hat.
Okay.
Wir waren in der Situation beide nicht dabei, Tobi und ich, und deswegen können wir nur das wiedergeben, was sie gesagt hat. Auf jeden Fall hat das ihren Alltag oder sagen wir mal so, sie denkt daran immer noch zurück und schaudert quasi, wenn sie daran denkt. Also es muss ganz, ganz schlimm gewesen sein und das ist einer der Gründe, warum sie Mütterpflegerin heute ist, dass sie eben versuchen will, Eltern, insbesondere Mütter, gut auf diese Situation vorzubereiten, dass sie sich genau Gedanken machen sollen, wie sie sich eine Geburt vorstellen und was dabei vorher alles vorzubereiten und zu bedenken ist, damit das dann möglichst gut läuft. Ihre zweite Geburt, 4 Jahre später, ist ihr Sohn auf die Welt gekommen. Die lief reibungslos. Was heißt reibungslos? Naja, nicht so das beste Wort für eine Geburt. Auf jeden Fall hatte sie das zu Hause gemacht, im Wohnzimmer, wo wir uns auch jetzt unterhalten haben. Und ihr Mann war dabei und er hatte dann auch Elternzeit. Und sie haben 2 Wochen nach der Geburt beschlossen, wir fahren jetzt mit einem Camper erstmal ein bisschen los und mit den Kindern. Alles war ganz wunderbar. Und dann 8 Wochen nach der Geburt hat sie so Doppelbilder gesehen, also irgend so eine optische Störung, ist zum Arzt gegangen, der hat sie direkt in den CT geschickt und sie hat sofort die Diagnose Hirntumor bekommen. Dann 48 Stunden später sofort auf dem OP-Tisch gelegen. Die OP sollte eigentlich 3 Stunden dauern, sagte Sabina zu mir. Im Endeffekt hat sie aber fast 10 gedauert und der Tumor war ungefähr so groß wie ein Tennisball, sagt sie, und er habe so Richtung Hirnstamm und Sehnerv gedrückt. Deswegen hat sie auch heute manchmal, wenn sie gestresst ist oder ja unter bestimmten Bedingungen eben Probleme, so etwas zu fokussieren über längere Zeit, zum Beispiel ihre Gesprächspartner oder so. Abgesehen davon geht es ihr körperlich wieder gut. Sie hat dann, als sie aufgewacht ist nach der Operation, galt die Operation als gelungen und als sie dann aber, ich glaube, auf Toilette gehen wollte, hat sie nochmal so einen richtigen körperlichen Zusammenbruch erlebt, wo sie dann auch eine Lungenembolie hatte und nochmal auf die Intensivstation musste. Und bei diesem Zusammenbruch hat sie das Bewusstsein verloren und hat mir dann geschildert, dass sie glaubte, sie habe geträumt, nachdem sie aufgewacht war. Und sie habe irgendwie von ihrer Oma geträumt und sich sehr behütet gefühlt. Und sie habe das Gefühl, dass sie zurückgeschickt worden sei. Ich glaube, was das für ein Moment war, das kann sich niemand vorstellen. Aber ich habe es versucht, so gut wie möglich wiederzugeben.
Ja, okay. Und das hat dann zu ihrem Lebenswandel geführt, dass sie gesagt hat, ich muss jetzt was anderes machen.
Eigentlich wollte sie zurück in ihren alten Beruf, ist dann auch auf dem Weg zu einem Termin gewesen, als sie gerade wieder einsteigen wollte, auf der A40, ist da lang gefahren und dann hat sie so eine Art Panikattacke bekommen. Also alles hat gezittert, Atemprobleme, so ein Druck auf der Brust und dann hat ihre Ärztin sie erstmal wieder zurückgepfiffen, sage ich mal, und hat gesagt, ja, das machst du jetzt erstmal nicht. Und so ist sie dann zu dem Schluss gekommen, ich möchte nicht zurück in meinen alten Beruf, der ja auch von Druck, Stress, viel Prestige, Außendarstellung, irgendwie ja im Außendienst dann auch Sachen verkaufen, glaube ich, geprägt war, sondern sie möchte das, was sie eigentlich schon immer ausgemacht habe. Also sie war schon immer jemand, der irgendwie für die Leute gekocht hat, immer ein offenes Ohr gehabt hat und so, dass sie das eigentlich viel lieber zu ihrem Beruf machen wollte. Und dann auch eben dieser Punkt, dass sie möchte, dass Eltern, Mütter gut auf die Geburt vorbereitet sind, beziehungsweise auch auf die Zeit nach der Geburt, die ja auch sehr, sehr schwierig sein kann, gerade wenn man vielleicht auf sich selbst gestellt ist. Und dann hat sie zuerst überlegt, dass sie Hebamme werden möchte vielleicht. Allerdings wäre das in ihrem körperlichen Zustand, auch mit ihrer familiären Situation, ne, die Kinder sind immer noch klein, nicht zu vereinbaren gewesen.
Okay.
Und dann hat sie über eine Hebamme, mit der sie Kontakt hatte, aber davon gehört, dass es etwas wie Mütterpflege gibt und hat sich dann informiert und jetzt eine Ausbildung eben begonnen beim Weckmann-Institut. Das ist ein Institut in Rostock von einer Frau, Professor Weckmann, glaube ich, geleitet. Und da macht man eben ja die ganzen Ausbildungen, ne, Seminare, Prüfungen. Man muss dann auch Praxisstunden, Praxiserfahrungen sammeln. Und so, bis man dann mit der Ausbildung fertig ist. Und das soll im April dann auch der Fall sein.
So, und wie kommt man jetzt als werdende Eltern an so eine Person? Also, wer bezahlt denn die Frau, die da hilft?
Also, das ist im Prinzip wie bei einer Haushaltshilfe, die du dir ja auch über die Krankenkasse holen kannst, wenn du nachgewiesenermaßen Hilfe im Haushalt benötigst.
Okay.
Ja. Sowas hätte sie sich auch gewünscht in der Zeit nach ihrer Geburt, sagt sie. Zum Beispiel in der Zeit, wo sie ja gerade ein paar Wochen nach ihrer Hirntumor-OP tatsächlich kurz alleine war mit den beiden Kindern, weil ihr Mann, der als Bühnenmeister tätig ist, zu einer Aufführung oder einem Projekt in China musste und er konnte da nicht ausgetauscht werden, weil er musste unbedingt dieses Projekt irgendwie machen. Und dann war sie alleine, hat auch eine Haushaltshilfe beantragt und das wurde ihr nicht bewilligt und sie sagte dann Monate später oder so oder Wochen später, irgendwann, als es egal war, wurde dann nachträglich doch noch die Haushaltshilfe bewilligt. Also ne, so eine Bewilligung kriegst du dann auch für eine Mütterpflegerin, wenn es sein muss. Und da meinte sie, hätte sich dann auch den Hintern mit abwischen können, weil das war ja viel zu spät. Und sie hat sich dann keine Haushaltshilfe genommen und hatte eine sehr, sehr schwere Zeit zu Hause. Und um solche Phasen zu verhindern, möchte sie dann eben Familien im Alltag unterstützen.
Wahnsinn. Also ich habe von diesem Projekt, von diesem Programm, das es da gibt, noch nie gehört. Ich kannte dieses Programm Babylotsin, also wer ein Kind zur Welt bekommt und noch gar nicht weiß, wie man das alles meistern kann, der kann sich hier in Castrop-Rauxel an eine sogenannte Babylotsin wenden. Die vermittelt dann aber auch nur Hilfsangebote im Prinzip weiter. Man hat zum Teil ja auch Beleghebammen. Das sind dann die, die sich auch schon vor und nach der Geburt dann um alles weitere kümmern. Eher so im, ich sag mal, nicht medizinischen, so eher halbmedizinischen Bereich. Wie gewöhnt sich Mutter an Kind und Kind an Mutter und so. Aber dass es noch sowas dazwischen gibt mit Haushaltshilfe und wahrscheinlich auch vielen Gesprächen, viel Unterstützung, so mentaler Art, weil gerade im Kopf einer werdenden Mutter oder einer frischen Mutter geht natürlich auch unheimlich viel ab. Auch die hormonelle Umstellung, die dazukommt und so, sind unheimlich schöne Momente, aber auch zum Teil sehr, sehr stressige und auch verwirrende Momente des Lebens, die einen da so überwältigen zum Teil.
Es ist immer auch sehr, sehr individuell. Also ja, jede Familie braucht in der Situation dann was anderes. Und der Bonus, den Sabina oder andere Mütterpflegerinnen eben zu einer klassischen Haushaltshilfe hat, ist, dass sie eben sich mit diesem Thema auskennen und dann genauer weiß, was braucht jetzt diese Familie genau und wo kann ich jetzt vielleicht gezielter unterstützen. Tatsächlich ist das auch gar nicht so unverbreitet. Also wir beiden haben jetzt vielleicht noch nicht konkret davon gehört, aber wenn man so ein bisschen im Internet recherchiert, findet man doch die eine oder andere Adresse von Mutterpflege und das ist offensichtlich eine Sache, die man wohl öfter findet.
Okay, sie wird dann freiberuflich tätig sein oder ist man da irgendwie angestellt? Gibt es da einen Verband, wo man für arbeitet oder wie ist das geregelt?
Sie hat ihre eigene Website, über die man sie buchen kann und da gibt es dann auch noch mehr Informationen über sie persönlich. Wie das jetzt verbandsmäßig organisiert ist, wo man dann da genau zugehört, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Ich habe nur die Seite von diesem Institut, wo sie die Ausbildung macht, mal angeguckt.
Wir würden auf jeden Fall den Artikel, den du geschrieben hast, mal in den Shownotes hinterlegen. Vielleicht auch die Website. Vielleicht kannst du die auch auf der Tonspur nochmal eben sagen. Wie findet man das?
Boah, Mama Lavena.
Muss man vielleicht auch googeln.
Mama.Lavena. Einfach mal googeln. Dann findet man ihre Seite. Und das Institut ist das Weckmann-Institut mit CK.
Total spannend. Also, es gibt nicht nur Kinder und Altenpfleger oder Menschen, die in der Hilfe für Behinderte oder Menschen mit Behinderungen arbeiten, sondern eben auch Mütterpfleger, die dann auch im Alltag unterstützen. Super spannend. Die Geschichte, so wie wir sie jetzt gehört haben, kann man nachlesen, auch nochmal ein bisschen deeper, ein paar Zitate sind drin und ich glaube, wer deine Geschichten kennt, und das kennen ja vielleicht einige, die schon eher ein Pluskunden sind, die wissen, dass das immer sehr, sehr gefühlvoll geschrieben ist und dass das nicht nur informativ ist, sondern irgendwie beim Lesen eigentlich auch ein unterhaltendes Vergnügen. Insofern, wir würden uns total freuen, wenn ihr Teil der Community werdet, eher ein Plus. Ihr wisst Bescheid, bis Mitte des Jahres jetzt für 1 Euro für Neukunden. Ich glaube, das lohnt sich, oder?
Ja, würde ich auch machen.
Wir können das leicht sagen. Teve, danke dir und bring nächste Woche bitte wieder sowas Spannendes mit, wovon selbst ich irgendwie noch nicht gehört habe.
Ich probiere es, cool. Danke.
Danke, ciao. Ciao. Bei mir im Studio ist jetzt Jonas Weiland. Moin Jonas.
Hi.
Wir sprechen heute über Jörg Schlösser, beziehungsweise über die letzten 6 Monate von Jörg Schlösser, denn ich weiß nicht, ist vielleicht einigen Kastrop-Rauxlern bekannt, der Name. Dieser Mann hat stark abgenommen, 40 Kilo und hat darüber selbst auf seiner Facebook-Seite Bilder veröffentlicht. Er selbst heute und er selbst, glaube ich, so vor einem halben Jahr. Und dazwischen liegen 40 Kilo ungefähr Unterschied. Und du hast dich mit ihm getroffen. Erzähl, wie hat er das denn gemacht?
Jo, ich habe mich mit Jörg unterhalten und das ging mit Hilfe der Abnehmspritze Mounjaro. Also Jörg hat zurückgegriffen auf das, ich sag mal, ja, Hype-Mittel, was aktuell irgendwie so beim Thema Abnehmen so heiß diskutiert wird und okay, darüber haben wir uns unterhalten.
Bei mir klingelt da immer so ein bisschen so eine, ich sag mal, gesellschaftliche Debatte mit. Vielleicht sprechen wir darüber gleich noch.
Ja.
Ich wollte aber in erster Linie erstmal wissen, was er dir so erzählt hat. Warum wollte er denn unbedingt abnehmen?
Ja, also Auslöser war auf jeden Fall ein schwerer Bandscheibenvorfall mit Lähmungserscheinungen im Bein. Das war so ein bisschen der gesundheitliche Alarm, der da geschlagen hat. Und ja, auch so ein bisschen aus persönlicher Sicht. Also er ist ja selbst irgendwie Performer, steht super oft auf der Bühne und hat dann irgendwann gesagt, okay, irgendwann haben die Leute angefangen zu sagen, ja, mein Mann und wer ist denn der Dicke? Und da hat er dann gesagt, okay, das war für ihn so ein bisschen die Notbremse, die da gezogen werden musste. Er möchte nicht mehr der Dicke sein, er möchte jetzt abnehmen.
Okay, das heißt, es gibt medizinische Gründe, das heißt, er hat sich dann vom Arzt eine Therapie irgendwie verschreiben lassen oder wie läuft sowas dann ab?
Ja, also das ist so ein bisschen das Thema bei dem Ganzen. Er ist zu seinem Hausarzt gegangen, hat es natürlich angesprochen und das mit ihm besprochen. Prinzipiell ist es aber natürlich noch so ein bisschen, ich sag mal, kritisch.
Okay.
Beobachtet von Hausärzten. Das heißt, ja, Jörg hat dann da wahrscheinlich erstmal gesagt, okay, das und das ist die Situation und durfte sich dann erstmal eine ärztliche Einschätzung einholen, ob das überhaupt so gesund ist und vielleicht auch smart für ihn.
So, am Ende hat er es dann ja gemacht und damit auch richtig viel Erfolg gehabt. Was sagt er jetzt über diese Therapie und wie läuft die dann genau ab?
Also regelmäßig spritzen ist da der Standard. Das heißt, man muss da einmal die Woche sich diese Spritze setzen.
Das macht man selbst oder was?
Ja, genau, okay. Genau. Das hat er die ersten paar Male mit dem Arzt selber gemacht, also um das mal so ein bisschen zu begleiten. Und dann eben, ja, ich sag mal, in Eigenverantwortung. Genau, und dann setzt du dir regelmäßig diese Spritze. Der Erfolg setzt wohl relativ schnell ein. Also es wirkt sich halt eben auf Hungergefühl und so aus. Mhm. Und dann putzelten die Kühlos.
Also man isst eigentlich weniger, das ist eigentlich...
Ja, genau. Genau.
Der ganze Erfolg, der dahinter steckt, ist weniger zu essen.
Weniger zu essen und ich glaube generell einfach so ein bisschen die, ja, dieses Hungergefühl zu regulieren. Das heißt, dieser ganze Drang, okay, immer ein bisschen einzustellen.
Ich versuche auch manchmal weniger zu essen. Mir gelingt das auch, vor allem morgens. Ich verzichte aufs Frühstück. Das hilft jetzt noch nicht so richtig, dass die Funde purzeln, aber ich habe jetzt auch diese Notwendigkeit nicht. Hat er dadurch... weiß ich nicht, eine Beeinträchtigung seines, weiß ich nicht, Essen ist ja auch ein Lebensgefühl, man isst ja auch gerne, das ist ja jetzt nicht nur, damit man satt ist, sondern auch, weil man Spaß am Essen hat, ist ihm das dabei leid abgegangen oder wie hat er so diesen Zeitraum dann erlebt?
Ja, davon hat er jetzt nicht erzählt, also er hat gesagt, er isst ganz normal weiter, natürlich irgendwie bewusster und die Klassiker, ne, ein bisschen gesünder und aber nö, also vom Appetit her und so ist der Hunger natürlich ein bisschen runtergegangen, aber genug und Lust am Essen war wohl noch immer da.
So, jetzt ist er erfolgreich damit gewesen. Würde er das so bilanzieren? Ist das jetzt für ihn zu Ende? Kann er jetzt alles wieder, ist er jetzt wieder ganz normal? Ist dann zu erwarten, dass es so ein Ping-Pong-Effekt oder so ein, weiß ich nicht, wie nennt man das nochmal? Boomerang-Effekt da gibt?
Jojo-Effekt.
Jojo-Effekt, boah. Ja, Ping-Pong und Boomerang würde eigentlich vom Bild her aufpassen, aber gibt es da so einen Jojo-Effekt dann oder ist das zu erwarten? Muss man da jetzt aufpassen auf sich selbst oder wie regelt man das?
Also es kann ein Risiko sein. Man spricht davon so einer gewissen Erhaltungsdosis, die man dann irgendwann nimmt. Also es ist, wenn sich das Gewicht dann eingependelt hat auf das Gewicht, was man irgendwie halten möchte, dann gibt es eine Erhaltungsdosis. Die nimmt man in der Regel 2 bis 12 Monate noch, nachdem man die Spritze genommen hat zum Abnehmen, je nachdem eben wie viel und wie stark und man abgenommen hat. Und in der Phase befindet er sich gerade. Also er hat bis Dezember wohl aktiv Kilos verloren, jetzt gerade sich eingependelt auf ein Kilogewicht von 86. Und genau, möchte das jetzt halten mit dieser Erhaltungsdosis, um dann irgendwann die Spritze komplett abzusetzen. Hat aber auch gesagt, sollte er jetzt wieder zunehmen, ist es seine eigene Schuld.
Und ist das denn jetzt eine Kassenleistung? Muss man da, oder ist das für Privatpatienten oder wie läuft das jetzt von der Finanzierung eigentlich?
Ja, also übernommen wird das tatsächlich noch nicht. Das bezahlt man komplett selber. Kann bei der Spritze Kosten verursachen von 200 bis 500 Euro.
Pro Dosis oder was?
Pro Monat.
Pro Monat, okay. Also ist es doch dann irgendwie in Anführungsstrichen privat zu vergnügen, kann man ja nicht sagen, aber privat zu bezahlen. Jetzt hatten wir schon so ein bisschen diese Gesellschaftskritik da im Hintergrund gehabt. Also als ich davon hörte, vor allem mit dem Stichwort Ozempic, ich weiß nicht inwiefern das ein anderes Mittel ist oder sowas ähnliches, dass das ja eigentlich ein für Diabetiker oder für andere Erkrankte entwickeltes Medikament ist. Ich weiß nicht, wie sieht das hier aus? Ist das auch so? Und dann hieß es damals so, ja, die ganzen Influencer nehmen das jetzt den eigentlich wirklich kranken Leuten weg und der Markt ist schon sehr knapp und dadurch haben jetzt die, die es wirklich brauchen, kommen dann nicht so gut ran und so. Ist das hier auch der Fall oder hat das damit eigentlich nichts zu tun?
Also das kam jetzt aus dem Gespräch so deutlich nicht raus. Es klang jetzt so, als würde er jetzt zumindest bei seinem Hausarzt niemandem da die Spritze wegnehmen. Ich finde, er hat einen ganz interessanten Satz gesagt, nämlich dicke Menschen kosten der Krankenkasse viel Geld, wenn ich weniger wiege, koste ich weniger. Und das, finde ich, ist so ein bisschen, ja, eigentlich eine ganz, ja, gleichermaßen smarte wie vielleicht auch irgendwie kritikfähige Antwort auf die Frage, weil er natürlich in gewissen Teilen recht hat, in gewissen Teilen ist es vielleicht aber auch nicht so einfach.
Es gibt ja unterschiedliche Methoden, diese klingt jetzt eigentlich so, aber relativ wenig anstrengend, ne? Also, ja. Einfach hungern, darunter leidet man ja auch, viel Sport treiben ist super viel Aufwand, macht er noch begleitend dann irgendwas in der Richtung oder was hat er dazu erzählt?
Also ich glaube, so zu den Lebensumständen ist so viel jetzt gar nicht anders als sonst. Also er ist weiterhin Performer, steht auf der Bühne, treibt Sport natürlich. Aber dass es jetzt so klang, als hätte er exzessiv sein Leben umgekrempelt, nee.
Neues vom Sport, wie immer im Podcast mit unserem Kollegen Lars Biermann. Hi Lars.
Hallo.
Erzähl, wir haben eine lange Winterpause hinter uns. Wir hatten zwar Hallenfußball-Stadtmeisterschaften, aber die sind natürlich auch längst Schnee von gestern. Und während der Schnee draußen taut, freuen sich die Fußballer. Was für eine Wahnsinnsüberleitung.
Wow.
Einfach traumhaft. Freuen sich die Fußballer drauf, dass es jetzt draußen wieder losgeht. Wir starten an diesem Wochenende in die Senioren, Rückrunde ist vielleicht gar nicht ganz richtig, oder doch?
Ja, wenn man es jetzt Erbsen zählen möchte, könnte man sagen, das ist nicht richtig, weil die ersten Rückrundenspiele in, glaube ich, fast allen Ligen noch vor der Winterpause gespielt wurden. Man hat quasi den Saison-Restart. Auch wenn das auch nicht für alle Teams stimmt, also zum Beispiel der FC Frohlinde hatte jetzt am vergangenen Sonntag schon wieder das erste Ligaspiel, weil sie ein Nachholspiel hatten aus dem November.
Okay.
Aber für den
Wie
Großteil.
Ist ausgegangen?
Wow, 17 oder 19 zu 1? Eins von beiden, 17.
Warum nee, gewinnt 18 man zu so 1. hoch?
Weil man gut ist? Weiß ich nicht. Nein, die Kreisliga A, da kommen wir auch sicher gleich nochmal drauf zu sprechen, ist eine crazy Liga diese Saison. Da passieren solche Ergebnisse nicht zum ersten Mal. Ich glaube, das höchste war ein 28 zu 0. In der Kreisliga A diese Saison.
Okay, lass uns mit der Liga anfangen. Da sind ja auch die zahlenmäßig meisten Castrop-Rauxeler Teams versammelt. Das heißt, ja, da gibt es auch am häufigsten so Nachbarschaftsduelle. Wie sieht's da aus und wer wird es machen am Ende? Gib doch mal eine Prognose ab.
Es sieht katastrophal aus. Ich habe gerade vor 20 Minuten die Einmeldung rausgehauen, dass ein weiterer A-Ligist sich abgemeldet hat mit dem SC Rölinghausen. Also es gibt jetzt nur noch 13 Mannschaften. Und ja, vorne ist es ein Rennen um die Spitze aus drei Mannschaften. Also wir haben RWT Herne ganz an der Spitze und direkt dahinter den FC Frohlinde und VfB Habinghorst, die ja versuchen, RWT wieder irgendwie einzufangen nach ihrer furiosen Hinrunde, wo sie am ersten Spieltag gegen Habinghorst verloren haben und danach nie wieder verloren haben. Wird's ein enges Rennen. Also der FC Frohlinde hat natürlich ein krasses Ausrufezeichen gesetzt jetzt letzte Woche. Ich glaube, Trainer Sven Berger, auch wenn er im Sommer nicht mehr da sein soll, da sein wird und dann quasi von einem möglichen Bezirksliga-Aufstieg gar nichts hätte, zumindest persönlich, hat Bock, da irgendwie RWT nochmal zu ärgern, gerade weil sie sie so deutlich geschlagen haben im direkten Duell.
Und wie ist der Abstand? Ist das überhaupt möglich, denkbar oder realistisch?
Es ist möglich, wenn Frohlinde einfach jedes Spiel gewinnt. Also vor allem das direkte Duell gegen RWT. Dann wäre man wieder, ich glaube, mindestens mal punktgleich, wo es uns um ein Entscheidungsspiel gehen würde. In Kreisligen zählt das Torverhältnis nicht. Mhm. Gerade wegen so crazy Ergebnissen wie 18 zu 0. Ja, und wenn du jetzt nach einer Prognose von mir fragst,
ja, lass mal kommen jetzt.
Wenn ich schaue auf die Vorbereitung des VfB Habinghorst, die echt nicht so gut war, und schaue auf den FC Frohlinde, ich schaue auf RWT Herne und als Lokalpatriot sage ich einfach mal, der FC Frohlinde steigt auf.
Okay, gewagte These. Was bedeutet das, wenn sich ein Team zurückzieht? Das heißt, alle Spiele, die da das Team bestritten hat, fallen dann 2-0 für den Gegner aus. Und das heißt jetzt aber für die Teams da oben, hat keine Auswirkungen.
Nein, hat keine Auswirkungen, weil ich glaube, tatsächlich werden einfach alle Spiele gelöscht.
Okay.
Also hättest du theoretisch einen Vorteil, wenn du gegen dieses Team, was zurückgezogen hast, verloren hast. Weil wenn dein direkter Konkurrent gewonnen hat,
ja,
werden ihm diese drei Punkte wieder weggenommen. Ist für den Titelkampf völlig egal, weil alle Teams eh gegen Rolinghausen.
Und nur der Meister steigt auf.
Nur der Meister steigt auf.
Aber der direkt.
Der direkt. Winner okay. takes it all in der Kreisliga A.
Gibt es dann überhaupt noch Absteiger oder fällt das aus dieses
Jahr?
Nee,
das ist schon lange vorbei, weil wir sind ja eigentlich, also ursprünglich mit 16 gestartet, Sportfreunde schon vor der Saison zurückgezogen, dann Merklinde zurückgezogen, jetzt Rolinghausen zurückgezogen. Absteigen mit niemand.
Wie kommt das, dass das, ist das, ich meine, so eine Pleite-Liga, um Geld geht's da ja nicht. Und eigentlich Kreisliga A, da würde ich ja schon sagen, das ist jetzt schon, also zumindest ambitionierter Amateur, unterklassiger Amateursport. Das ist jetzt keine Biertruppe, die da irgendwie aufgestellt ist eigentlich, ne?
Ja, das weiß keiner so genau, was da los ist. Also alle schauen auch relativ schockiert auf den Zustand dieser Liga. Also das ist eine A-Liga. Ich glaube, wir hatten mehrere Kommentare vom Kollegen Hermann Klingsieg dazu, dass das eine A-Liga nicht würdig ist, was da passiert. Mhm. Ja, es ist so ein Zusammenspiel aus Pech und Misswirtschaft bei einigen Vereinen. Wenn man jetzt auf Rölinghausen schaut oder bei Merklinde war es dann irgendwie das Zusammenkommen von der Macher, der seit 20 Jahren alles gemacht hat, geht und irgendwie fühlt sich keiner verantwortlich, sein Erbe anzutreten und ja, okay, am Ende fehlt alles. Sportfreunde wurde als kompletter Verein gelöscht. Also eine Mischung aus Pech und katastrophalem Management von den Clubs teilweise.
Haben wir also die, ich sag mal, in Anführungsstrichen prekärste Liga betrachtet. Wie sieht's denn ganz oben aus? Wir haben mit dem SV Wacker Oberkastrop ja einen Westfalenligisten. Wie sieht's aus? Gibt's da noch Möglichkeiten nach oben oder Ängste, was den Klassenerhalt angeht?
Ja, ich glaube, sämtliche Ambitionen nach oben hat man auch selbst in Oberkastrop abgeschrieben, auch wenn das vor der Saison von den ja, Mitkonkurrenten anders ausgerufen wurde, die alle gesagt haben, Wackers Titelfavorit. Das hat man bei Wacker fairerweise nie selber so gesagt, aber ja, man ist eher im Abstiegskampf, schaut eher nach unten, versucht sich da abzusichern, dass man nach dieser irgendwie ja verkorksten Hinrunde nicht auf einmal einen Preis bezahlen muss, mit dem keiner gerechnet hat, nämlich einem Abstieg in die Landesliga. Ja, spielt eine solide Vorbereitung, hat sich ja auch durch Toni Molina, den neuen Trainer, neuen alten Trainer, dann in der Hinrunde schon wieder stabilisiert und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das auch so weitergeht, dass man sich da dann schon am Sonntag direkt gegen Concordia Wiemelhausen, auch ein Duell von zwei Teams, die eher unten stehen, wenn sehr, sehr wichtige drei Punkte. Ich gehe stark davon aus, dass man das auch bei uns im Live-Ticker dann verfolgen kann am Sonntag.
Wie viel Uhr geht's da los, Karlstraße?
15.30 Uhr auf Erin und dementsprechend dann auch 15.30 Uhr in unserem Live-Ticker. Ich denke mal, ich werde da hinfahren. Ja, also okay. ich hab so das Gefühl, Wacker wird sich im Laufe der Rückrunde von diesen Abstiegsplätzen einfach entfernen und am Ende ganz entspannt im Mittelfeld ins Ziel fahren und dann in der neuen Saison, wenn sich alles wieder so ein bisschen gesammelt hat, würde ich dann Wacker schon eher wieder oben sehen.
So, die Landesliga müssen wir überspringen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gehen wir in die Bezirksliga. Wie sieht's da aus für die Kastrop-Rauxler Clubs? Ich glaube, da klopft auch noch eine Mannschaft so ein bisschen ganz oben an.
Ne? Ja, es ist super spannend. Ich glaube, der FC Kastrop-Rauxler war zwischenzeitlich 15 Punkte hinterm SV Westrich abgeschlagen, hat sich jetzt wieder rangekämpft. Westrich fängt auf einmal an zu stolpern. FC Kastrop hat das Verlieren verlernt. Spielt eine gute Vorbereitung jetzt, hat am Sonntag irgendwie ganz unglücklich gegen Westfalia Dortmund verloren. Einen ja, A-Ligist, der eigentlich kein A-Ligist ist, mal mindestens Bezirksliga, wenn nicht sogar Landesliga-Niveau hat. Ja, das sieht ganz gut aus für den FC Kastrop-Rauxel. Man muss natürlich hoffen, dass Westrich weiter irgendwie stolpert. Machte jetzt in letzter Zeit keinen guten Eindruck, die Westricher. FC dafür umso mehr. Also da ist noch alles möglich, auch da selbe Devise in der Kreisliga A, Winner takes it all, nur der Erste steigt auf. Für den Zweiten gibt es dann vielleicht über super komplizierte Dinge wieder eine Relegation, so wie letztes Jahr.
Da aber spielt man dann einen Aufsteiger aus den, aus den 13 Staffeln aus.
Ja. Das ist eine Farce, ne? Das ist dann aber, liegt dann wieder daran, wer aus der Regionalliga absteigt und sowas, also völlig verwirrend. Das wird, sobald es soweit ist, kann ich jetzt schon versprechen, der Kollege Nico Eppmeier einmal aufschlüsseln, der ist da voll Experte drin, der weiß das jedes Mal. Spekulieren wir mal nicht darauf, sondern darauf, dass der FC Kastrop vielleicht sogar den Aufstieg noch so schaffen kann über die Meistertitel. Das ist durchaus möglich. Möglich ist das allerdings nicht mehr für die Schweriner, denke ich. Also rechnerisch ist natürlich alles möglich, aber ich glaube, da würde mir auch der Schweriner Trainer Timo Muth zustimmen, dass Schwerin da jetzt keine Ambition hat, irgendwie noch Meister zu werden, zumal das ja eh im Raum steht, dass es eventuell sogar egal sein könnte.
Gucken wir noch ein bisschen nach unten. Was machen unsere Dorfvereine? Weiß ich nicht. Was machen die Clubs in der B- und C-Liga? Gibt es da noch was, was man unbedingt auf dem Schirm haben sollte?
Ja, beide B-Ligen, finde ich. Also B1 und B2. Sehr spannend. Wir haben mit der SG Kastrop einen Favoriten auf einen Aufstieg in die Kreisliga A. Wir haben mit dem SC Viktoria Ickern ja, vielleicht so ein bisschen eine Mannschaft, die den Favoritenstatus verspielt hat, aber immer noch zu den Top-Clubs der B1 gehört. Eher SG Kastrop wird es, glaube ich, machen, auch wenn ich da natürlich biased bin als ehemaliger Spieler und drückt denen natürlich immer die Daumen. Aber für die sieht es echt gut aus. Die haben sich da super, super erholt aus diesem C-Liga-Absturz als Aufsteiger da oben jetzt direkt wieder mitzuspielen. Haben sich im Winter jetzt auch nochmal verstärkt mit unter anderem Arion Airuli, den sie zurückgeholt haben aus der Bezirksliga. Ja, da würde ich sagen, die SG Kastrop macht das Rennen. Okay. Und ich drücke natürlich auch dem SC Viktoria Ickern in der Parallelstaffel die Daumen, weil da auch noch alles möglich ist. Und Trainer Marc Olszewski, wer ihn kennt, weiß, Oleg gibt immer alles. Auch mit allen Möglichkeiten, die er hat. Die haben Dennis Teuber geholt, jetzt im Winter.
Ach, guck mal, der macht noch 50 Hütten, die Halbserie, oder?
Ja, er hat ja schon mal 101 gemacht, aber ja, ich glaube, die Zeiten, wo er über 100 Tore schießt, sind vorbei, aber er ist sicher gut für 10, 15, die er macht. Und das hat Ickern gefehlt, jetzt in der Hinrunde, jemanden, der die Dinger wegmacht, Also Ikans Edin Dzeko, könnte man sagen, kommt da jetzt und räumt auf.
Lass uns noch in den Fußballkreis Recklinghausen gucken. Was kann man vom TuS Henrichenburg noch erwarten?
Auch der TuS Henrichenburg spielt um den Aufstieg mit. Sie spielen in einer Liga, wo es an der Spitze super eng ist. Also man hat so 3-4 Clubs, die einfach so eng beieinander liegen, dass manche Ergebnisse sehr schwer wiegen. Es gab dieses unsägliche Unentschieden des TuS in der Hinrunde, wo sie gegen den Tabellenletzten aus irgendeinem Grund unentschieden gespielt haben. Ich glaube, bei Henrichenburg weiß man selber immer noch nicht genau, was da passiert ist. Super ärgerlich, weil der TuS einen super Run hatte, einen richtig, richtig guten Kader für diese Kreisliga B hat. Dieser Kader mindestens mal A-Liga-Niveau. Mir würden wenige Startelf-Spieler einfallen, die nicht mal mindestens in der Bezirksliga gespielt haben schon mal.
Okay.
Beste Chancen, weiterhin oben mitzuspielen. Sie dürfen nicht wieder stolpern, wie da gegen den Tabellenletzten in der Hinrunde. Ich glaube, wenn sie alle direkten Duelle gegen die Aufstiegskollegen, Kollegen sind es ja nicht, aber Aufstiegskonkurrenten gewinnen, haben sie beste Chancen und man kann es dem TuS eigentlich nur wünschen. Die sind da jedes Wochenende irgendwie mit 200 Leuten in ihrem eigenen Dorf da am Platz und geben alles mit Fahnen und Trompeten. Und A-Liga sollte da schon verdient sein.
So, wer das alles verfolgen möchte im kommenden halben Jahr, also bis zu den Sommerferien quasi, oder wann ist Schluss, so im Mai irgendwann, ne, dann
Juni, ja.
Würde ich echt empfehlen, schließt doch mal ein Abo bei uns ab, wenn ihr nicht schon eins habt. RN Plus ist eure Adresse. Und wir haben auch ab und zu nicht nur Live-Ticker, was schon mal cool ist, weil man dann aktuell über den Spielstand informiert ist und auch so ein bisschen vom Platz die Stimmung mitbekommt, aber wir streamen auch manches Spiel live. Ne? Weiß man da schon, was so kommt oder wonach entscheidet ihr das?
Gerne am Sonntag einschalten. Wir haben B-Liga-Derby, VfR Rauxel gegen Viktoria Ickern im Stadion an der Bahnhofstraße, alles im Livestream.
Und du kommentierst?
Ich glaube nicht, aber ich glaube, ich mache den Live-Ticker bei Oberkastrop. Aber das habe ich mit Jannis noch nicht abgesprochen. Mal gucken, vielleicht.
Da gibt es also spontane Pläne dann vielleicht. Und du bist aber überall quasi zu Hause. Du kriegst das alles voneinander, oder?
Mir fällt kein Sportplatz ein, wo ich noch nicht war, glaube ich, in Kastrop. Also ich bin überall mal, oft in der Westfalenliga fairerweise oder in der Bezirksliga, aber man sieht mich überall und dann auch gerne mal Hallo sagen.
Also First Screen am Sonntag oder wann ist das? 15 Uhr oder wann muss man?
15 Uhr kann man schon den Livestream gucken und dann ab 15:30 parallel den Ticker dazuschalten.
Ja, perfekt. Dann ist man also von der Kreisliga B bis zur Westfalenliga perfekt und so schnell informiert wie nirgendwo sonst. Natürlich mit Lars am Mikrofon möglicherweise oder aber hinter dem Ticker. Wir werden es sehen. Lars, dann drücken wir mal die Daumen, dass deine Prognosen auch eintreffen. Über so eine Aufstiegsfeier hätten wir natürlich auch nichts dagegen.
Ich hoffe, ich bin eingeladen.
Zumindest zum Bericht erstatten wärst du dann bestimmt mittendrin statt nur dabei.
Immer.
In diesem Sinne, danke dir und Glück auf.
Glück auf.
Dann sind wir schon fast am Ende. Aber bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch zwei Lesetipps für euch. Beziehungsweise auch einen Gucktipp. Denn eine Geschichte dreht sich um Alessandro Hammer. Der ist 14 Jahre alt und hat den wohl weitesten Schulweg der Kastrop-Rauxler Schüler insgesamt. Er pendelt nämlich jeden Tag 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück zur Hauptschule in Ohr-Erkenschwick. Das liegt auch daran, dass er früher da gewohnt hat, aber seit inzwischen 2 Jahren wohnt er in Kastrop-Rauxel und hat nach Angaben seiner Mutter hier keinen Platz an einer weiterführenden Schule bekommen. Inwieweit sie sich ganz deep bemüht haben, weiß ich nicht, aber klar ist, das hat für eine Debatte in Kastrop-Rauxel gesorgt, denn in Kastrop-Rauxel gibt es keine Hauptschule oder auch keine Sekundarschule mehr. Das heißt, alle, die für einen Hauptschulzweig in Frage kommen, müssen sich um einen Platz an einer der beiden Gesamtschulen bewerben. Naja, und dort nimmt man ja aber auch zu einem Drittel Abiturienten und zu einem Drittel, Realschulkinder auf. Das heißt also, auch da ist die Zahl der Plätze begrenzt. Diese Debatte haben wir abgebildet. Es gibt auch ein Video, wo eine Reporterin unserer Redaktion den Jungen von Kastrop-Rauxel bis nach Ohr-Erkenschwick bei der Busfahrt begleitet. Das möchte ich euch ans Herz legen und auf die Shownotes verweisen. Und dann habe ich in der Woche noch einen Beitrag in unserer Reihe Unvergessen recherchiert. Beziehungsweise das liegt schon ein paar Tage zurück, aber es ist im Prinzip auch eine relativ zeitlose Geschichte. Eine Geschichte über Herbert Koch. Dazu habe ich mich mit seiner Frau Hildegard getroffen. Die hat nämlich von ihrem Mann Herbert ein bisschen was erzählt, der schon vor vielen Jahren gestorben ist, aber der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. So wie die Stadt Castrop-Rauxel, im Prinzip seine Stadt. Denn er war über 10 Jahre lang Stadtdirektor im Rathaus, ein Posten, den es so heute gar nicht mehr gibt. Im Gespräch mit unserer Redaktion, genauer mit mir, erzählt Hildegard Koch von einem Mann, der für seine Aufgaben lebte. Und von einem privaten Herbert Koch, den viele so vielleicht gar nicht kannten. Ich verrate noch etwas, das hatte ich auch im Anlauf dieser Episode schon gesagt, Hildegard Koch ist vermutlich die älteste regelmäßige Hörerin unseres Podcasts. Und damit gehen Grüße raus und ich freue mich ganz besonders an die liebe Hildegard Koch. Und wenn sie das hört, ich winke hier aus dem Podcaststudio freundlich herüber. Wir hören jetzt aber Hildegard Koch auch ein bisschen selbst.
Ich wollte feiern. Ich denke, mein Mann wird am 16. Oktober 100 Jahre alt. Ich denk, wir haben immer gern gefeiert, wenn sowas anstand. Ja, und dann habe ich gedacht, wen willst du denn da einladen? Die sind alle tot.
Ja, ja.
Oder sind im Altenheim. Oder können nur noch mit einem Rollstuhl kommen, gar nicht bei mir in eine Wohnung. Ja, und dann kam Erika mit der Idee,
jetzt hatte ich schon seit vor
dass man das habe ich da noch was so gedacht, sagen sollte.
Ja.
Das, mit der Einladung, ich weiß nicht, wen ich einladen soll. Mhm. Also, Erika, das wird nichts.
Oh, dann machen wir es im kleinen Kreis, treffen wir uns, ja. Alles gut.
Ich habe meinen Mann an der Stadtverwaltung kennengelernt, 1955. Stube 38, altes Rathaus. Ja, das ist, wenn man die hohe Treppe raufgeht am alten Rathaus, ich glaube, die zweite, dritte Tür. Ja, da bin ich angefangen mit 17 Jahren. Und mit meinem Mann war das so, der war gar nicht da und ich kam an seinen Schreibtisch, war auch gar nicht für mich weiter vorgesehen, dass ich da hin sollte. Verwaltungsdirektor Dickel hat das da wohl an dem Morgen so eingeteilt.
Ja.
Ja, und dann hieß es, dann ist da noch ein Herr Koch, der ist in der Schule. Oh, habe ich gedacht, dann ist das so ein Stift wie du. Und dann kam der um 3 Uhr mit einem Kleppermantel, mit einer Baskemütze auf. Ich denke, was ist das denn für ein Stift? Das ist ja schon so ein alter Mann. Da war der 30. Nicht? Ja, und dann haben uns alle miteinander gut verstanden. Ich habe noch schöne Aufnahmen. Mein Mann ist gewählt worden mit Handhochheben von allen Fraktionen.
Ist einstimmig gewählt von allen Fraktionen in der Ratssitzung. Also
keine
geheime Wahl,
nein, nein.
Mit Handhochheben.
Von allen Fraktionen, ja, das war schon gut.
Wir haben alle da oben gesessen.
Und dann aber, als der Beigeordneter wurde, da war die CDU dagegen. Und das weiß ich noch genau. Und wir haben gefeiert im Haus Goldschmieding. Mhm. Und als 12 Uhr war, kam der ganze Clan CDU und hat weiter mitgefeiert. Die wollten ihn nur nicht wählen, die wollten für den Beigeordneten einen aus ihrer Fraktion haben.
Hatte er denn ein Parteibuch? Oder
war ja, der mein Mann war SPD-Mann. Und war eine gute Sache.
Ja.
Ja, war herrlich. Ach, war für mich auch schön, aber nicht so lange wie hier, Erika.
Ja, ich hatte deinen Mann ja immer 10 Stunden, manchmal auch 12 Stunden.
Ja.
Manchmal haben wir auch gesagt...
Mein Mann kam auch nur zum Schlafen.
Ja, ja, mein Mann hatte, der war Schwimmmeister, der hatte dann manchmal Dienst bis um 10:30. Und dann hat dein Herbert gesagt, wie sieht das heute aus? Wann müssen Sie zu Hause sein? Ich sagte, Dieter kommt um 10:30 nach Hause. Ich müsste so um 9:45 zu Hause sein. Ja, dann arbeiten wir heute mal. Dann haben wir 3 Stunden, das habe ich der Frau Koch drin erzählt, haben wir 3 Stunden dann da nach Feierabend gesessen. Ich habe diktiert gekriegt. Ja, und nächsten Tag konnte ich das übersetzen und er ging dann seiner Arbeit nach.
Mein Mann ging jeden Tag um 8 ins Büro.
Ja.
Mein Chef, als ich im Vorzimmer von Dr. Hilgert saß, der kam erst um 9:30.
Ja.
Und wenn Dr. Grossmann, Fräulein Koch, da war noch Fräulein Koch, anrief, Herr Dr. Hilgert, möchte Jan zu Grossmann gehen? Dann musste ich erst mal sehen, dass der kam.
Dann war der immer erst beim Arzt? Oder wir mussten
ja, eben. Der kam immer um 9:30. Mein Mann ging jeden Tag um 8 ins Büro.
7:45 war er da.
Ja, also das kenne ich, obwohl der Abend schon ausführlich war.
Liebe Frau Koch, danke, dass ich bei Ihnen sein durfte und was für eine Freude, dass Sie uns regelmäßig hören. Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom 20. Februar 2026. Wenn euch der Podcast gefällt, dann erzählt gern weiter, dass es uns gibt. Abonniert uns, gebt uns eine Bewertung, vielleicht bei Spotify oder bei Apple Podcasts, das würde uns total helfen. Und schickt uns gerne auch eure Themenideen für den Podcast. Ihr erreicht uns per E-Mail an podcast, also podcast@ruhrnachrichten.de. Wir hören uns in jedem Fall nächste Woche wieder, entweder mich oder meinen Kollegen Thewe oder sonst wen hier am Mikrofon und dann wieder, wie ihr das gewohnt seid, mit neuen Geschichten aus unserer Stadt. Bis dahin, schönes Wochenende, passt gut auf euch auf. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.